Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch wieder herzlich grüßen, willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ich habe noch so gedacht, wenn wir auch weiter fortfahren in diesem Thema, das Drama um Hiob, wenn wir mit diesem außergewöhnlichen Buch Hiob weiter fortfahren, ja, ich habe so gedacht, wo fängt man eigentlich an, wo hört man auf? Und wenn wir noch 3 Stunden darüber reden würden, ich habe das Gefühl, wir kratzen doch ständig nur an der Oberfläche. Es ist, wie ich es vergangenen Sonntag sagte, in der Tat weit, weit, weitaus mehr als nur ein Meisterwerk der Weltliteratur. Es ist tatsächlich eine ganz spezielle Offenbarung Gottes. Und bei allen Facetten und bei aller Fülle, was uns Gott durch dieses Buch zu sagen hat, so war ja mein Schwerpunkt der seelsorgerliche Aspekt, beziehungsweise wir haben die Frage aufgeworfen, was die 3 Freunde Hiobs eigentlich überhaupt falsch gemacht haben. Und vergangenen Sonntag, da hatten wir beleuchtet, wie 2 Freunde, nämlich Eliphas und Bildad, das unerträgliche Leiden Hiobs damit zu erklären versuchten, dass Hiob gesündigt haben müsse, da ihn Gott derart plagt. Und nun meldet sich ein 3. Freund zu Wort, ein Mann namens Zophar. Bevor wir damit jedoch fortfahren, möchte ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, allmächtiger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus dürfen wir dich auch heute wieder bitten, dass du uns Herzen und Ohren öffnest, auf dass wir deinen Ratschluss erkennen und nicht verfinstern. Hab Lob und Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, dass wir darin lesen, dass wir darin forschen dürfen. Und so legen wir dir ganz bewusst diesen Gottesdienst in deine Hände, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Amen. War Eliphas vermutlich der Wortführer der 3 Freunde und auch der Älteste, zu Beginn seiner Rede noch mitleidig und einfühlsam? War Bildad vielleicht wenigstens noch so ein Stück weit um Zurückhaltung bemüht? So holt Zophar, vermutlich der Jüngste im Kreise, regelrecht zum Trommelfeuer aus. Und hier trifft wohl das Wort zu, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Und dabei hat es vermutlich auch Zophar sicher gut gemeint, ich will ihm das nicht in Abrede stellen, aber nun vollends bei der Ursachenforschung nach dem Leid Hiobs vollends die Orientierung verloren. Lesen wir Kapitel 11, Hiob Kapitel 11. Die Verse 1 und 2. Kapitel 11, Vers 1 und 2. Da antwortete Zophar, der Namathiter, und sprach, soll die Menge der Worte unbeantwortet bleiben und der Schwätzer Recht behalten? Also wenn man bedenkt, dass er hier einem todgeweihten Menschen gegenüber sitzt, der zudem alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war, dann ist das schon sehr krass, dass er diesen leidgeprüften Mann als Schwätzer tituliert. Und damit nicht genug, lesen wir weiter, Vers 3 und folgende. Soll dein Geschwätz Männern den Mund stopfen, dass du spottest und niemand dich beschämt? Und du hast gesagt, meine Lehre ist lauter und ich bin vor deinen Augen rein. So, und jetzt kommt's. Oh, dass doch Gott reden möchte und seine Lippen auftäte gegen dich. Das klingt ja schon fast wie ein Fluch. Und dann weiter. Und dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit verkündete. Denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt. So würdest du erkennen, dass Gott dir noch nachlässt von deiner Schuld. Unglaublich. Wie gesagt, schon fast ein Fluch, den Zophar hier ausspricht. Anklage statt Trost.
Hartherzigkeit statt Liebe. Zofa klagt an ohne Herz und ohne jeden Verstand. Er maßt sich an zu wissen, weshalb Hiob leidet und hat doch von alledem keine Ahnung. Zofa behandelt Hiob wie ein kleines Kind und redet mit wohlklingenden, frommen Worten an der Ursache vorbei. Ja, er scheint im wahrsten Sinne des Wortes von allen guten Geistern verlassen zu sein. Und tatsächlich gewinnt man den Eindruck, dass ein fremder Geist, ein böser Irrgeist, ein Wahngeist Besitz über die Freunde Hiobs gewonnen hat. Tragisch und erschreckend zugleich. Den Anschuldigungen Zophas begegnet Hiob schließlich mit Ironie. Ja, man hat den Eindruck, er nimmt dieses Großmaul gar nicht ernst. Kapitel 12, Vers 2. Wahrlich, ihr seid die rechten Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Ja, Hiob hat bei allem Leid und bei aller Verzweiflung tatsächlich noch Sinn für Humor. Oder ist es vielleicht eher Sarkasmus? Jedenfalls gibt sich Hiob mit dem Redeschwall seiner Freunde nicht zufrieden und antwortet weiter, dann Vers 3 aus Kapitel 12. Auch ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Wer wüsste denn diese Dinge nicht? Kapitel 13, die Verse 1 und 2. Siehe, dies alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr hat's gehört und sich gemerkt. Was ihr wisst, weiß auch ich. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Mit anderen Worten, jetzt hört doch endlich auf mit eurem frommen Gequatsche. Das weiß ich doch alles. Wollt ihr mich über Gott belehren? Statt Worte sehne ich mich nach einer Umarmung. Betet für mich, steht für mich ein und bleibt mir treu. Seid für mich da, wenn ich euch brauche. Schaut mir in die Augen. Weint mit mir und haltet mir die Hand. Aber die Freunde Hiobs halten ihm nicht die Hand. Sie beten nicht mit ihm, sie weinen auch nicht mit Hiob, sondern sie verpassen ihm eine schallende Ohrfeige nach der anderen. Und das Ganze auch noch mit frommen Worten und biblischen Wahrheiten garniert, die aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind. Wie hatte es Zofa dem Hiob gesagt? Es gibt noch doppelt so viele Weisheiten Gottes, als wie du es weißt. Das klingt so geistlich, und doch ist es nichts weiter als Hochmut. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich so etwas sage, ja tatsächlich so etwas sage, mit dem Ziel, um Gott groß zu machen, dann kann ich damit wahrlich trösten. Denn es ist zugleich auch ein Hinweis darauf, dass Gott nichts unmöglich ist, auch in deinem Leben, in deiner Lebenslage und in deiner Not. Ja, tatsächlich, Gott ist die Antwort auf all deine Zweifel und Fragen. Ja, Zofa hat recht. Gott ist noch viel, viel, viel größer, als du denkst. Aber Zofa macht Gott nicht groß, sondern Hiob klein. Das ist der Unterschied. Und wie häufig begegnet uns das heutzutage in der Seelsorge, wo uns gesagt wird, du darfst nicht zweifeln. Du glaubst nicht richtig. Nein, so darfst du nicht beten. Dir fehlt die rechte Erkenntnis. Prüfe dein Leben, ob nicht Sünde in dir ist. So fromm, so geistlich und so lieblos und so hochmütig. Und dann weiter mit Hiob. Hiob hat ein Problem mit Gott. Er versteht Gott nicht mehr. Und sein Herz, es brennt vor Schmerz, Enttäuschung, Verzweiflung und Wut. Ja, sein Verstand steht kurz vor der Explosion und folglich wendet er sich direkt an Gott. Kapitel 13, Vers 3. Kapitel 13, Vers 3. Ich aber will nun zu dem Allmächtigen reden. Mit Gott zu rechten begehre ich. Und dann weiter ab Vers 21. Tue deine Hand von mir und ängstige mich nicht mit deinem Schrecken. Dann rufe du und ich will antworten, oder ich will reden und du erwidere mir. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Verscheuchst du ein verwehtes Blatt und verfolgst einen dürren Halm? Denn du verschreibst mir Bitteres und lässt mich erben die Sünden meiner Jugend. Was muss dieser Mann durchgemacht haben, dass er mit Gott derart respektlos redet? Aber wer bin ich? Wer bin ich, der ich nicht ansatzweise nachempfinden kann, was ein solcher Mensch durchmacht? Wer bin ich, um einen solchen Menschen zu maßregeln? Nein, das steht mir nicht zu. Zumindest nicht so lange, bis ich selber am eigenen Leib und in der eigenen Familie das ertragen muss, was solche Geschwister durchleiden. Hiob, er ist in seiner Verzweiflung wenigstens ehrlich. Er macht sich und Gott nichts vor. Was nutzt denn alle Frömmigkeit und was nutzen all meine Lippenbekenntnisse, wenn mein Herz brennt und mein Verstand zerberstet? Und ich bin davon überzeugt, liebe Geschwister, dass manch ein Bruder und manch eine Schwester innerlich vor der Explosion steht und mit den Lippen bekennt: Im Herrn geht es mir gut. Aus Angst. Einfach nur aus Angst, einen Zweifel zu äußern. Aus Angst, als ungeistlich abgestempelt zu werden, aus Angst den eigenen Geschwistern und Ältesten gegenüber. Hiob hätte seinen Freunden auch was vormachen können, aber nein, er lässt seiner Verzweiflung freien Lauf. Fragen über Fragen, warum, wozu, weshalb, wie lange noch? Und Gott schweigt. Aber auch für dich gilt: Gott kennt dein Herz. Und wenn dich Zweifel plagen, wenn du Gott nicht verstehst, ja, wenn du noch nicht einmal mehr beten kannst, wenn du schlichtweg am Ende deiner Kraft bist, so schreie zu Gott. Schreie zu Gott, rufe ihn an in deiner Not, schreie deine Verzweiflung hinaus. Und lass dich nicht bequatschen. Du darfst nicht zweifeln. Du darfst nicht klagen. Du darfst nichts in Frage stellen. Du darfst nicht, du sollst nicht und du darfst nicht. Doch du darfst. Und verstehen Sie mich recht. Das ist keine Empfehlung, um Gott anzuklagen. Das ist kein Ratschlag, die Not nicht zu akzeptieren und ständig zu jammern. Nein, gewiss nicht. Wie sagte es Gott dem Paulus: Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wohl dem, der das kann, wohl dem, der aufrichtigen Herzens sagen kann: Ja, im Herrn geht es mir gut. Aber es ist lediglich die Aufforderung, ehrlich zu sein. Und es ist der dringende Appell an uns, vermeintliche Tröster und Seelsorger, sehr, sehr vorsichtig mit klugen Ratschlägen zu sein. Was solch verzweifelte Menschen benötigen, sind keine Belehrungen und Moralpredigten, sondern Liebe, Liebe, Hinwendung und Zuneigung. Mache Gott groß, ohne den Verzweifelten klein zu machen. Hiob, er sagt es seinen Freunden in aller Deutlichkeit, Kapitel 13, Vers 4. Ihr hingegen streicht ja nur Lügenpflaster und seid nichts als Quacksalber, ihr alle. Ihr seid doch alles Theoretiker. Glaubt ihr denn wirklich, euch geht es so gut, weil ihr so rechtschaffen seid? Glaubt ihr wirklich, mir geht es so dreckig, weil ich ein Sünder bin? Ihr versucht, etwas zu ergründen, wovon ihr keine Ahnung habt. Ihr habt vielleicht zweimal im Jahr Kopfschmerzen und maßt euch an, mich zu belehren. Wisst ihr überhaupt, wovon ihr redet? Habt ihr eine Ahnung von dem, was ich durchmache? Sucht doch nicht nach Antworten, wo es keine gibt. Ja, auch das sollten wir uns eingestehen, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben und auch gar nicht haben müssen. Und wenn wir keine Antwort haben, dann sollten wir auch keine geben. Aber genau dieses Prinzip beachteten Hiobs Freunde nicht. Die hatten keine Ahnung, konnten sie auch nicht, das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Aber die haben eine Antwort gegeben, wo es keine Antwort gibt. Und das muss denen Gott vorwerfen. Und nun ist Eliphas wieder an der Reihe, der ohnehin einen sehr weisen Eindruck hinterlässt und wieder einmal eigentlich in allem, was er so sagt, recht hat. Aber. Es sind die richtigen Worte zur falschen Zeit an die verkehrte Person. Hiob weiß das doch alles. Aber das hilft ihm in seiner gegenwärtigen Situation keinen Schritt weiter. Ja, man dreht sich ständig im Kreis und man hat das Gefühl, es geht gar nicht mehr um das unerträgliche Leiden, sondern nur noch um Rechthaberei. Und lesen wir die Antwort Hiobs auf die zweite Rede des Eliphas, Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Und Hiob antwortete und sprach: Dergleichen habe ich oft gehört. Ihr seid allesamt leidige Tröster. Haben die geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizte dich zu antworten? Auch ich könnte reden wie ihr, befände sich nur eure Seele an meiner Stelle, da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Da kommen drei Männer, um ihren leidgeplagten Freund zu trösten. Und plötzlich gipfelt alles in Bitterkeit. Und für alle Beteiligten wird der Frust immer größer. Keiner wird ermutigt. Niemand wird getröstet. Es artet aus in Streit, in endlosen Diskussionen, in gegenseitigen Beschuldigungen, in Sarkasmus. Und jeder verliert den Blick auf das Wesentliche. Man redet viel über Gott. Aber man verherrlicht den Teufel. Ja, so paradox wie es klingt, aber da, wo die Liebe fehlt, gibt es nur einen Gewinner, Satan. Man wirft sich zwar göttliche Wahrheiten um die Ohren, aber wo bleibt die Liebe? Wo der Blick auf das Wesentliche? Wo ist das Gebet? Wo das gemeinsame Gotteslob? Wer steht hier eigentlich im Zentrum? Hier klingt einer geistlicher als der andere, einer weiser als der andere, einer erkenntnisreicher und klüger als der andere. Und doch gehen alle fehl. Einschließlich Hiob, dem Gott schließlich auch noch die Leviten ließ. Und finden wir heutzutage nicht Ähnliches vor? Endlose Diskussionen. Streitereien um die rechte Bibelkenntnis und Bibelübersetzung, Rechthaberei, Hochmut und Stolz. Man wirft sich gegenseitig die Bibelverse um die Ohren. Der eine ist frömmer als der andere. Und wehe, du entsprichst nicht meinen Vorstellungen. Dem verweigert man das Abendmahl und der wird nicht getauft. In diese Gemeinde setze ich keinen Fuß und der kommt bei uns nicht rein. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind genauso verblendet und stur, hartherzig und verbohrt, wie es die Freunde Hiobs waren. Eine allüberragende Bibelkenntnis, aber keine Ahnung vom Wesen Gottes. Zurück zu Hiob und seinen Kämpfen. Hiob hat fast keine Kraft mehr und ist ohne jede Hoffnung. Nach wie vor antwortet Gott nicht. Und von seinen Freunden, ja von seinen Freunden, ist keine Hilfe zu erwarten. Kapitel 16, Vers 20. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Auch hier sehen wir wieder die Verzweiflung und auch die Zerrissenheit Hiobs. Auf der einen Seite klagt er Gott an, ja, er zweifelt an Gottes Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite weiß er dennoch, dass ihm nur Gott eine Lösung zu bieten hat, dass nur in Gott Heil und Hilfe zu finden ist. Ja, er zweifelt und er glaubt. Er klagt an und ist zugleich doch ohnmächtig vor der Allmacht Gottes und dessen Souveränität. Und an dieser Stelle, da wäre doch eine Umarmung seiner Freunde, ein Kuss, ein fester Händedruck und eine Liebeserklärung mehr wert als 1000 Worte. Wie gut hätte es Hiob getan, wenn auch nur einer seiner Freunde ihn unter Tränen in den Arm genommen hätte. Hiob, ich weiß mir keinen Rat mehr, aber ich hab dich lieb. Dieser eine Satz. Und dann hätten alle zusammen unter Tränen zu Gott schreien können. Aber nein. Stattdessen meldet sich Bildad ein zweites Mal zu Wort. Und ähnlich wie Eliphas hat er in dem, was er so sagt, ja eigentlich recht. Aber. Es sind die richtigen Worte zur falschen Zeit an die verkehrte Person. Hiob fühlt sich von seinen Freunden angeklagt und nicht verstanden. Er fühlt sich verurteilt und nicht geliebt. Ihm widerfährt kein Beistand, sondern knüppelharter Widerstand. Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Und Hiob antwortete und sprach: Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten niederdrücken? 10-mal schon habt ihr mich geschmäht. Schämt ihr euch nicht, mich zu misshandeln? Habe ich mich aber wahrhaftig verfehlt, so trifft doch meine Verfehlung mich selbst. Wenn ihr in Wahrheit gegen mich großtun und mir meine Schmach vorwerfen wollt, so erkennt doch, dass Gott mein Recht gebeugt und sein Netz über mich geworfen hat. Siehe, wenn ich schreie Gewalttat oder Unrecht, so erhalte ich keine Antwort. Und rufe ich um Hilfe, so finde ich kein Recht. Im weiteren Verlauf betont Hiob nochmals sein Leid, beziehungsweise auch die Folgen seines Leides. Denn mit dem Verlust seines Besitzes, mit dem Tod seiner Kinder und mit seiner eigenen schweren Krankheit verliert er auch jeden sozialen Kontakt. Lesen wir weiter hier aus Kapitel 19 ab Vers 13 folgende. Meine Brüder hat er von mir verscheucht und die mich kennen, sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus und meine Vertrauten verlassen mich. Meine Hausgenossen und meine Mägde halten mich für einen Fremden. Sie sehen mich als einen Unbekannten an. Rufe ich meinen Knecht, so antwortet er mir nicht. Ich muss ihn anflehen mit meinem Mund. Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank den Söhnen meiner Mutter. Sogar Buben verachten mich. Stehe ich auf, so reden sie gegen mich. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich, und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. An meiner Haut und meinem Fleisch klebt mein Gebein, und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten. Erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott? Und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen. Hiob schreit regelrecht seine Verzweiflung hinaus. Erbarmen, erbarmen, erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde. Ja, bei allem, was einen Menschen zustoßen kann. Aber wohlmit das Schlimmste ist, wenn man keinen Menschen mehr hat, der einen liebt. Keinen Menschen, der einem zur Seite steht. Niemanden, der mitfühlt, mitkämpft, mitbetet, mitleidet und auch mitschreit. Seine engsten Vertrauten haben sich von ihm abgewendet. Aus welchen Gründen auch immer, aber er hat wohl schrecklich ausgesehen, widerlich gestunken und elendig gelitten. Ja, als es ihm noch gut ging, da hat man gerne mit ihm zusammengesessen. Aber jetzt, in diesem Zustand? Und wer will es seinen Mitmenschen verdenken? Dass die nicht darauf erpicht sind, Hiob zu begegnen und lieber einen großen, weiten Bogen um ihn machen. Würden wir es ihnen nicht gleich tun? Und selbst wenn wir uns überwinden würden, aber was hätten wir einem solchen Menschen zu sagen? Ist es nicht oftmals unsere eigene Hilflosigkeit und unsere Unsicherheit, die uns daran hindern, jemanden zu besuchen, jemanden in die Augen zu schauen und jemanden unser ehrliches Mitgefühl auszusprechen? Fehlt uns nicht oftmals einfach nur der Mut, um zu fragen, wie geht es dir? Da ist es wahrlich einfacher, dem aus dem Weg zu gehen. Aber wie sehr würde sich eine solche Person womöglich freuen? Über ein Wort mag es noch so belanglos sein, über einen Blickkontakt und über einen Händedruck, über eine Umarmung und über eine aufrichtige Anteilnahme. Einfach über ein wenig Zeit. Ein wenig Zeit der Aufmerksamkeit. Weiter. Mit Hiob und seinen Freunden. Mit jedem Wort der Verzweiflung, mit jeder Klage, mit jeder Diskussion, mit jedem Streit scheint Satan seinem Sieg näher und näher und näher zu kommen. Es fehlt nicht mehr viel und Hiob verflucht seinen Gott. Vergessen wir nicht, die Ursache war keine irdische. Hier ging es nicht um Sünde, hier geht es auch nicht um Pech und Schicksal, sondern die Ursache ist eine himmlische. Es geht um einen Konflikt zwischen Gott und Satan. Es ging um die Frage, wer hat Recht? Gott, der sagte, seht her, welch ein treuer Knecht ist Hiob. Oder Satan, der behauptete, na ja, wenn es einem gut geht, wird dich jeder lieben. Liebt der Mensch seinen Schöpfer nur so lange, wie er Gottes Segnungen erfahren darf? Oder liebt der Mensch seinen Schöpfer auch im Leid, in der Not und während der größten Verzweiflung und Verlassenheit? In einem persönlichen Zeugnis sagte mal ein Mann, Gott kann Dinge zulassen, die mir völlig den Boden unter den Füßen wegziehen. Gott kann Situationen zulassen, die mir eine schallende Ohrfeige versetzen. Aber Gott wird es niemals schaffen, dass ich aufhöre, ihn zu lieben.
Gleiches finden wir hier bei Hiob. Das, was sich hier abspielt, liebe Geschwister, das ist eine menschliche Tragödie unermesslichen Ausmaßes, die aber in die Verherrlichung Gottes gipfelt. Und Satan muss geschnaubt haben vor Wut, dass Hiob bislang seinen Gott nicht verflucht. Gehen wir zurück an den Anfang des Dramas, als Hiob all seine Reichtümer und darüber hinaus ja auch noch seine Kinder verlor. Und da heißt es in Kapitel 1, Vers 20, als dem Hiob der Verlust, der Tod seiner Kinder mitgeteilt wurde, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete Gott an. Seine Reaktion ist das Gebet. Und lesen wir, was er betet, dann Vers 21. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann heißt es noch, bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Ist das nicht gewaltig? Gottes Furcht und Dankbarkeit, selbst im größten Leid. Aber Satan hatte ja nicht aufgehört, Hiob zu plagen, sondern darüber hinaus auch seinen Leib angetastet und seine drei Freunde als unbarmherzige Ankläger missbraucht, deren Worte Hiob noch mehr Schmerzen hinzufügten. War jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Hiob nicht nur körperlich und seelisch kaputt geht, sondern sich auch noch von seinem Gott abwendet? Sollte Satan doch Recht bekommen, hatte er mit den Freunden Hiobs seinen letzten Trumpf gezogen? Mit äußeren Angriffen auf sein Hab und Gut und auf seinen Leib hatte es nicht funktioniert. Aber nun erfolgt der Angriff von innen. Der Angriff auf den Geist, mit Religion, mit scheinbaren göttlichen Wahrheiten, mit frommen Sprüchen, mit vermeintlichem Wort Gottes und endlosen Frömmeleien. Ja, es ist ein Spiegelbild der Angriffe Satans bis heute. Der größte Feind der Kirche, der größte Feind der Gemeinde lauert nicht draußen vor unserer Türe, sondern sitzt bereits in unseren Bänken. Es ist das falsche Evangelium. Es ist die Religion. Es ist das vermenschlichte Wort Gottes. Es ist Karfreitag ohne das Kreuz. Es ist Weihnachten mit Ochs und Esel, aber ohne den eingeborenen Sohn Gottes. Jesus ohne den Erlöser. Nächstenliebe ohne Buße. Opfer ohne das Blut. Kirche ohne Fundament, Toleranz ohne Werte, Liebe ohne Herz, Gesetz ohne Gnade und fromme Sprüche ohne Erkenntnis. Aber kommen wir auf Hiob zurück und lesen wir seine Antwort auf Bildads Rede, Kapitel 19, die Verse 8 bis 11. Er hat mir den Weg versperrt, so dass ich nicht weiterkomme. Und über meine Pfade hat er Finsternis gebreitet. Er hat mich meiner Ehre entkleidet und mir die Krone meines Hauptes weggenommen. Er hat mich gänzlich niedergerissen, so dass ich vergehe, und hat meine Hoffnung entwurzelt wie einen Baum. Sein Zorn ist gegen mich entbrannt, und er sieht mich an wie einen seiner Feinde. Seine Antwort kommt einer Klage gleich. Und doch, so sehr Hiob
Gott auch nicht versteht. So spricht er doch in einem Atemzug, nur ein paar Verse weiter, dann ab Vers 25, Kapitel 19, ab Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ich finde das schlichtweg atemberaubend. Einerseits fühlt sich Hiob von Gott verlassen, aber andererseits weiß er, dass er seinen Erlöser in der Ewigkeit sehen darf. Ist das nicht herrlich? Alles hat Hiob verloren, aber seinen Glauben an die Auferstehung nicht. Bei aller Not, bei aller Verzweiflung, er hatte sich gewünscht, niemals geboren worden zu sein. So hat er dennoch die Herrlichkeit vor Augen. Eigentlich unfassbar. Hiob hadert mit Gott. Hiob klagt Gott an. Hiob versteht Gott nicht mehr. Hiob bezichtigt Gott der Ungerechtigkeit. Hiob wünscht sich so sehr eine Antwort auf all seine Fragen. Und doch kann Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das, obwohl ihm Gott nicht eine einzige Frage beantwortet. Das muss für den Teufel wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Hat Gott etwa doch recht? Und spätestens nach diesen Worten, spätestens nach diesem Bekenntnis, da hätte es doch auch seinen Freunden endlich klar werden müssen, dass all ihre geistreichen Worte keine Hilfe sind, sondern nur Phrasen, kein Trost, sondern nur frommes Geschwätz. Aber nein, auch Zophar kann nicht weiter an sich halten und scheint ohnehin der Erregteste von allen zu sein, schon fast cholerisch und aufbrausend. Und lesen wir, was Zophar von sich gibt. Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Kapitel 20, ab Vers 1. Da antwortete Zophar, der Namathiter, und sprach: Darum veranlassen mich meine erregten Gedanken zu einer Antwort, und deswegen drängt es mich zu reden. Eine Zurechtweisung zu meiner Schande musste ich hören, aber mein Geist treibt mich zu antworten um meiner Einsicht willen. Mensch, Zophar, hast du es immer noch nicht kapiert? Welcher Geist spricht aus deinem Munde? Und bitte, wo ist das von Hiob erbetene Erbarmen? Er hatte doch inbrünstig gefleht, erbarmt euch, erbarmt euch, erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde. Wie erbarmungslos sind diese, in welcher sie ihre vermeintliche Erkenntnis verteidigen. Ja, so fromm wie deren Reden auch klingen, letztlich unterstützen sie nicht Hiob. Sie verteidigen auch nicht Gott, so wie sie es vorgeben zu tun. Nein, sie verteidigen sich nur selbst und ihre Erkenntnis. Und schlagen wir auch da wieder die Brücke zu uns heute. Sind nicht auch wir, wenn es darum geht, unsere Erkenntnis zu verteidigen, häufig genug, ohne jedes Erbarmen und ohne jede Liebe? Wir geben vor, Gott zu verteidigen und merken nicht, wie wir sein Gebot der Liebe mit Füßen treten. Sind wir nicht vielfach wie die Pharisäer, in denen wir eigene Gesetze zum Maßstab machen für andere? Hiob bittet schließlich einfach nur um Gehör. Kapitel 21, die Verse 1 bis 3. Darauf antwortete Hiob und sprach: Hört, o hört doch an, was ich zu sagen habe. Das soll der Trost sein, den ihr mir gewährt. Erlaubt mir, dass ich rede, und nachdem ich gesprochen habe, magst du spotten. Ja, zuhören ist manchmal tröstender als reden. Aber die Diskussionen finden einfach kein Ende, so dass sich Eliphas und auch Bildad ein drittes Mal zu Wort melden, aber so langsam will ich zum Finale kommen. Letztlich erklärt Hiob Gott für ungerecht und holt regelrecht zum Rundumschlag aus. Hiob Kapitel 30. Kapitel 30, die Verse 20 bis 22. Kapitel 30, Abvers 20. Ich schreie zu dir, und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, und du beobachtest mich. Du hast dich mir in einen unbarmherzigen Feind verwandelt. Mit deiner gewaltigen Hand widerstehst du mir. Du setzt mich den Sturm aus, lässt mich dahinfahren, lässt mich vergehen in Unruhe. Und dann weiter ab Vers 26. Ja, ich habe auf Gutes gehofft und es kam Böses. Ich wartete auf das Licht und es kam Finsternis. Meine Eingeweide sind zum Sieden gebracht und haben keine Ruhe. Die Tage meines Elends sind mir entgegengetreten. Traurig gehe ich einher, ohne Sonne. Ich stehe in der Gemeinde auf und schreie um Hilfe. Ich bin den Schakalen ein Bruder geworden und ein Gefährte der Strauße. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab, und meine Gebeine brennen vor Hitze. Mein Harfenklang ist zu einem Trauerlied geworden und mein Flötenspiel zu lautem Weinen.
Liebe Geschwister, wir haben nicht die leiseste Ahnung. Die leiseste Ahnung von dem, was Hiob durchgemacht hat. Und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Und es ist jetzt keineswegs so, dass jetzt Hiobs Verhalten, das, was er sagt und wie er an Gottes Gerechtigkeit zweifelt und wie er seinen Schöpfer anklagt, dass das jetzt alles richtig ist. Nein, keineswegs. Aber wir als seine Freunde sollten uns hüten. Hüten, als Richter aufzuspielen. Und auch nicht so tun, als würden wir in unserer grenzenlosen Weisheit Gott verteidigen müssen. Nicht selten genug ist unsere Weisheit nichts als Torheit und unsere geistreichen Worte nichts als Hochmut. Hiob besteht schlussendlich auf seine Rechtschaffenheit und beendet die Gespräche mit seinen Freunden. Kapitel 32, Vers 1. Kapitel 32, Vers 1. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Und menschlich betrachtet war Hiob ja sogar gerecht. Gott selbst hatte es Satan gegenüber bezeugt. Nochmals, Sünde war nicht der Grund seines Leides. Und das unterstreicht auch noch einmal dieses falsche Denken, dass wenn man rechtschaffen und gottesfürchtig ist, es einem gut geht. Und wenn man Gott untreu wird und sündigt, es einem schlecht geht. Nein. Und Hiob bekommt das nicht auf die Reihe. Er besteht auf seine Rechtschaffenheit und hat somit keine Erklärung für dieses Leid, welches ihn mit aller Härte getroffen hatte. Seine Freunde unterlagen dem gleichen Fehler und suchten demzufolge krampfhaft nach der Sünde im Leben Hiobs. Und alle liegen falsch, weil zwar jeder über eine gute Bibelkenntnis verfügt, aber bei jedem Gott tief, tief in der Schublade feststeckt. Und nun liegt alles in Scherben.
Und dabei hatte es so schön begonnen, ne? Hiob Kapitel 1, Vers 1, ich lese es uns noch einmal. Was für ein schöner Beginn des Buches Hiob. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied.
Und jetzt? Hiob erklärt Gott für ungerecht.
Hiobs Freunde erklären Hiob für ungerecht. Hiob gefällt sich in Selbstgerechtigkeit. Hiobs Freunde spielen sich als Richter und Moralwächter auf. Und der Teufel als der große Durcheinanderbringer steht kurz vor seinem Triumph. Bis Gott selbst seine Stimme erhebt. Und damit kommt es zur großen Wende, Kapitel 38, die Verse 1 und 2. Kapitel 38, die Verse 1 und 2. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Endlich bricht Gott sein Schweigen und richtet sein Wort an Hiob. Und wenn Gott spricht, verstummt alles. Von den drei Freunden hört man nicht einen Pieps mehr. Und auch Hiob hat es förmlich die Sprache verschlagen. Hatte er nicht zuvor Gott herausgefordert? Rufe du und ich will antworten, oder ich will reden und du erwidere mir. Von wegen. Schon manch einer sprach, wenn ich dann mal vor Gott stehe, dann werde ich ihn fragen. Gar nichts wirst du fragen. Verstummen wirst du und dich am liebsten vor dem Allmächtigen verkriechen. Bilde dir doch nicht ein, mit Gott rechten zu können. Nichts wirst du Gott fragen und nichts wirst du in Frage stellen. Gott fordert Hiob schließlich heraus und konfrontiert ihn mit seiner Heiligkeit und mit seiner Allmacht. Ja, er zeigt ihm auf, wie töricht es ist, mit Gott rechten zu wollen. Kapitel 38, die Verse 3 und 4. Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Kapitel 40, Vers 2. Kapitel 40, Vers 2. Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Diese Rede Gottes an Hiob, beginnend ab Kapitel 38, sollte Pflichtlektüre in unseren Schulen und Universitäten sein. Und vielleicht würden dann manch einem der Schüler und Lehrer die Augen geöffnet und der Stolz gebrochen werden. Und faszinierend ist für mich bei alledem, dass Gott mit keinem Wort auf die Ursache des Leides eingeht. All die Fragen, die Hiob unter den Fingernägeln brannten, beantwortet Gott gar nicht. Mit anderen Worten, Gott rechtfertigt weder sein Tun noch sein Nichttun. Aber allein die Tatsache, dass Gott spricht, allein die Tatsache, dass sich hier Gott als der souveräne Schöpfer von Himmel und Erde zu erkennen gibt, lässt Hiob regelrecht vor Gott niederfallen. Die Verse 3 und 4 hier aus Kapitel 40. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Kein Wort der Anklage mehr. Noch nicht mal mehr ein Warum für all sein widerfahrenes Leid. keine Bitte, keine Frage, keine Klage. Es bleibt ihm nur eins, sich vor Gott demütig zu beugen. Und in allem muss er erkennen, dass er sich nichts auf seine Rechtschaffenheit, sprich auf seine Werke einbilden kann, nein, sondern dass er angewiesen ist auf die Gnade Gottes. Und diese Erkenntnis führt ihn in die Demut, in die aufrichtige Buße und in die Anbetung. Und Hiobs Verhalten verdeutlicht abermals auch seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit und seine Gottesfurcht. Ja, bei aller Klage, bei allem Zweifel, aber er war stets aufrichtig und ehrlich. Und wenn auch Gott keine seiner verzweifelten Fragen beantwortete, so führte ihn letztendlich sein Leid sogar näher zu Gott, hin zu dieser Gnade, so dass er sagen konnte, Kapitel 42 ab Vers 3, Kapitel 42 ab Vers 3. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Ist das nicht bewegend? Ich finde das herzzerreißend. Wir hatten im Vorfeld gehört, wie Gott selbst über Hiob sagte, dass es seinesgleichen keinen auf Erden gibt. Untadelig, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Hiob war ein Mann, der Gott so nah war, der so viel über Gott wusste, der in einer innigen Beziehung mit seinem Gott lebte. Heute würden wir sagen, der eine allüberragende Bibelkenntnis besaß. Und doch muss Hiob am Ende bekennen, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Bei aller Rechtschaffenheit, bei aller Tadellosigkeit, bei aller Bibelkenntnis hatte Hiob dennoch nicht ansatzweise die Größe, die Heiligkeit, die Allmacht und die Gnade Gottes erfasst. Erst jetzt, nachdem sich Gott ihm in seinem Leid offenbarte, hat Hiob Gott richtig kennengelernt. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und da frage ich uns, was haben wir wirklich über das Wesen Gottes und seiner Gnade begriffen? Wir können nur staunen. Staunen, beten, loben und danken über diesen großartigen Gott, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Und lasst uns aus alledem lernen, liebe Geschwister, nicht vorschnell zu richten, mit Bedacht zu reden, liebevoll den Geschwistern zu begegnen und vor allem uns demütig der Gnade Gottes zu unterwerfen. Und bitte, lasst uns ehrlich sein, ehrlich zu uns selbst und ehrlich zu Gott. Sei ehrlich, wenn du mit deiner Kraft am Ende bist. Und wohl dem, der dann einen Freund hat, der Gott groß macht, ohne dich klein zu machen. Mag der Herr uns allen Weisheit schenken, als Tröster und als jemand, der Trost benötigt, auf dass wir seinen Ratschluss nicht verfinstern. Der Herr segne euch. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir können eigentlich nur staunen. Staunen über deine Allmacht,
über deine Heiligkeit und über deine Güte und Gnade. Und wir können es gar nicht in Worte fassen, was es bedeutet, dich, den allmächtigen Schöpfer der Himmel und Erde, Abba, lieber Vater, nennen zu dürfen. Hab Lob und Dank, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus mit dir selbst versöhnt hast. Hab Dank für deine unaussprechliche Güte und für deine nicht in Worte zu fassende Gnade. Gepriesen sei dein Name. Amen.